Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Nationaltrainer Julian Nagelsmann soll es schaffen. Er soll die Fußballnationalmannschaft in der Heim-EM möglichst weit bringen. Ein Grund für uns, sich das Leben des 36-Jährigen mal genauer anzuschauen. Und das war sowohl privat als auch beruflich von extremen Höhen und Tiefen geprägt. Bevor wir uns aber unserem DFB-Trainer zuwenden, schauen wir wie immer, was diese Woche bei unseren Promis sonst noch so los war.
Bunte Spotlight.
Die Hochzeitsglocken haben endlich wieder in der Promi-Welt geläutet. Und zwar bei Scooter-Frontman HP Baxter und seiner Freundin Sarah. Die beiden kennen sich zwar erst seit einem Jahr, aber es soll nun mal Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Auch der große Altersunterschied scheint nicht zu stören. Sie ist blutjunge 23 Jahre alt, er ist immerhin stolze 60. Und jetzt war es eben soweit. Letztes Wochenende haben die beiden ihre romantische Traumhochzeit gefeiert. Aber ehrlich gesagt ganz anders, als man es vielleicht von einer Techno-Ikone wie HP Baxter erwarten würde. Das Paar hat nämlich auf der Insel Sylt geheiratet, sehr klassisch, edel und traditionell kirchlich. HP Baxter trug einen schicken dunkelgrauen Frack, seine Liebste ein eng anliegendes Kleid mit Spitze und kleinen Puffärmeln. Nach der Trauung knallten die Champagnerkorken und es ging in die berühmte Sansibar mit rund 160 Gästen. Darunter war zum Beispiel auch Promi-Koch Tim Melzer oder auch Vize-Bundespräsident Wolfgang Kubicki. Und sehr cool auch, die einzelnen Tische für die Gäste waren nach berühmten Musikclubs benannt. Manche saßen am Berghain-Tisch, andere am Tisch Studio 54. Und wie sollte es anders sein? Natürlich hat die Hochzeitsgesellschaft bis in die Morgenstunden gefeiert. Und danach ging es dann direkt in die Flitterwochen auf die traumhaft schönen Malediven. Wir wünschen alles, alles Gute.
Werbung.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
Ja, und jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, von der Sie vielleicht erstmal noch gar nichts gehört haben, aber wir verraten, in Zukunft wird sich das ändern. Die Rede ist von Clementine Vaughn. Die 19-Jährige ist die Tochter des deutschen Supermodels Claudia Schiffer und des Erfolgsregisseurs Matthew Vaughn. Und eigentlich war das Power-Couple immer darauf bedacht, die drei gemeinsamen Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch die Zeit ist jetzt vorbei. Vor allem Clementine hat Lust, in die Glitzerwelt der High Society einzutauchen. Sie zeigte sich in den letzten Monaten öfters auf den roten Teppichen oder Fashion-Shows der Szene. Und wie könnte es bei der Tochter von Claudia Schiffer anders sein? Sie zog alle Blicke auf sich. Und das ist ja auch klar, denn sie ist ihrer schönen Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Und jetzt hat Clementine auch einen nicht ganz unbekannten Freund an ihrer Seite. Die 19-Jährige ist in London mit dem Amerikaner Miles Butera beim Kuscheln fotografiert worden. Und natürlich ist ihr Liebster nicht von schlechten Eltern. Auch er stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Denn Vater Dick Butera ist ein sehr bekannter und erfolgreicher Immobilienunternehmer und gilt als großer Philanthrop. Er besaß zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren unter anderem den berühmten Aspen Club in Colorado, der als Sport-Hotspot für viele Promis galt. Gleich und gleich gesellt sich ja gern und vielleicht ist Clementines Freund auch der Grund, warum sie bald ihre Heimat London verlassen möchte und in den USA durchstarten will. Ich bin gespannt, was wir als nächstes von Clementine Vaughn hören. Lange wird's bestimmt nicht dauern. Ab dieser Woche sind alle Augen auf ein Ereignis gerichtet, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Mannschaft von Fußballnationaltrainer Julian Nagelsmann wird morgen beim EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland antreten. Und natürlich liegen in den nächsten Wochen vor allem die Erwartungen an den 36-jährigen Julian Nagelsmann besonders hoch. Aber wer jetzt glaubt, so einem Druck kann nur ein Mann standhalten, der sonst keine Krisen kennt, irrt. Tatsächlich ist das Leben des DFB-Trainers von einem wirklich tragischen Verlust geprägt. Und natürlich kennt ein Mann die Geschichte von Julian Nagelsmann besonders gut. Mein lieber Kollege Stefan Blatt. Daher herzlich willkommen, lieber Stefan. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir blicken heute auf das Leben von Julian Nagelsmann. Gerade habe ich schon angedeutet, dass es unter anderem von einem schwerwiegenden Verlust für ihn geprägt ist. Und daher möchte ich, bevor wir näher darauf eingehen, an dieser Stelle auch eine Inhaltswarnung aussprechen. Diese Podcast-Folge behandelt das Thema Suizid und wer Schwierigkeiten mit diesem Thema hat, sollte diese Folge daher vielleicht besser überspringen. Lieber Stefan, Julian Nagelsmann will ab morgen ein zweites Sommermärchen bei der Heimeuropameisterschaft gelingen. Im besten Fall diesmal mit einem Sieg im Finale. Aber was viele nicht wissen, in genau den Momenten, in denen er dann Euphorie und Adrenalin empfinden würde, kommt wahrscheinlich auch Trauer dazu. Denn als er 20 Jahre alt war, ist etwas passiert, das sein Leben für immer auf den Kopf gestellt hat. Was hat sich da ereignet?
Sein Vater hat sich ohne Vorwarnung, so sagt Julian Nagelsmann, das Leben genommen. Er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen, aber Julian Nagelsmann hat so eine ganz nebulöse Andeutung gemacht. Er hat mit der Art, wie er Selbstmord begangen hat, klargemacht, dass er unbedingt aus dem Leben scheiden wollte. Und Julian Nagelsmann war natürlich in tiefer Trauer und bis heute kommt er über diesen Tod nicht hinweg und er beschäftigt ihn jeden Tag.
Wie hat Julian Nagelsmann denn vom Tod seines Vaters erfahren? Ich meine, da war der ja gerade erst 20 Jahre alt.
Julian Nagelsmann war auf einem Trainerseminar. Er war ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent und wäre eigentlich Bundesligaspieler geworden, wenn er sich nicht am Knie verletzt hätte. Dann hat er sich für eine Trainerkarriere entschieden und er hatte gerade Kurs. Da kam der Vater seiner damaligen Freundin und späteren Frau und hat ihn aus dem Kurs geholt. Er hat noch einen Scherz gemacht, so nach dem Motto, ja, ich bin so gut, ich muss das hier gar nicht mehr lernen, dass ich jetzt den Kurs schon verlassen darf und habe quasi schon bestanden. Und dann hat ihm sein zukünftiger Schwiegervater eröffnet, dein Vater ist tot und er hat sich umgebracht. Da ist natürlich eine Welt für ihn zusammengebrochen und man hätte verstehen können, dass Julian Nagelsmann daran zerbricht und vielleicht auch seine ganzen Karriereträume aufgibt, aber er ist da durchgekommen und ist heute Bundestrainer.
Du hast gerade schon gesagt, er hat gescherzt in der Situation, also kurz bevor er von dem Tod erfahren hat, also er hat wirklich überhaupt 0,0 damit gerechnet, dass ihn irgendwas dazu verleiten würde, sich umzubringen. Wie spricht denn Julian Nagelsmann heute über seinen Vater? Wie beschreibt er den so als Typ?
Er sagt, mein Vater war sehr liebevoll, wir haben viel gemacht, also sie waren viel in der Natur, sie hatten ein Ferienhaus in den Bergen, sie haben viel zusammen Sport getrieben. Er spricht sehr gut von seinem Vater. Allerdings, das sagt er im Nachhinein, sein Vater war erst bei der Bundeswehr als Funker und ist dann zum Bundesnachrichtendienst, also zum BND gegangen. Und dort durfte er natürlich nicht, selbst mit seiner Familie, nicht über seinen Job reden. Er hat es dann so ein bisschen mit seinem Sohn gemacht, aber dieser Druck, dass er sich niemals wirklich aussprechen konnte, den führt Julian Nagelsmann so ein bisschen an als Grund, dass sich sein Vater umgebracht hat. War vielleicht nicht der einzige Grund, aber es war wohl ja ein Mitgrund, dass er ja immer dieses Geheimnis mit sich rumtragen musste.
Also der BND ist ja der Bundesnachrichtendienst und also so von außen klingt es tatsächlich dann schon so, als gäbe es vielleicht einen Zusammenhang zwischen dem Beruf und diesem Tod, oder?
Ja, also wir haben auch mit ehemaligen Bundeswehrkameraden gesprochen. Die haben ihn als ganz freundlichen Typen, der immer auf Grillabenden seine Gitarre rausgespielt hat, weil er konnte wahnsinnig gut Gitarre spielen. Also er war so der Rockstar quasi unter den Kameraden. Haben ihn aber auch so ein bisschen als verschlossen zurückgezogen und als Menschen beschrieben, der so nicht so ganz aus sich rauskommt, sondern mehr alles mit sich selbst regelt. Und das hat sich ja dann auch wiedergespiegelt. Also er hat wirklich, normalerweise gibt es ja irgendwelche Anzeichen, oder nicht normalerweise, aber oft gibt es in solchen Situationen Anzeigen, wenn sich jemand umbringen will, die vielleicht nicht alle sehen, aber die man im Nachhinein hätte sehen können. Aber in dem Fall war es wirklich nicht so. Aber das hat sein ganzes Leben durchzogen, dass er so ein bisschen geheimnisvoll war.
Wir haben gerade schon gehört, die beiden konnten sich auch gut austauschen, gerade weil sie es kannten, unter enormem Druck auch zu stehen. Und das war so auch das Verbindende. Aber es gibt, glaube ich, eine Sache, mit der kam Erwin Nagelsmann nicht so gut zurecht.
Ja, Erwin Nagelsmann war sehr konservativ. Also er ist schon als junger Mann zur Bundeswehr gegangen. Sie lebten auf dem Land und Julian hat dann ein BWL-Studium begonnen neben seiner Spielerkarriere. Und das hat er dann abgebrochen, um Sport zu studieren, weil er halt dann Trainer werden wollte oder Profifußballer oder sich in die Richtung entwickeln wollte. Und da ist für seinen Vater, das war absolut No-Go, also der hätte am liebsten gehabt, wenn er zur Bank oder zur Versicherung oder irgendwo hingegangen wäre, das ist was Ordentliches, was Festes, wo du eine gute Rente kriegst, sowas in der Richtung. Und das war ein wahnsinniger Streitpunkt zwischen den beiden. Und Julian Nagelsmann hatte auch wahnsinnige Angst, seinem Vater das zu erzählen, dass er nicht mehr BWL studiert. Das war so auch ein Bruch zwischen den beiden und darunter leidet Julian Nagelsmann auch heute noch, weil der halt nie irgendwie aufgeklärt werden konnte und weil sein Vater nie erlebt hat, dass er Erfolg haben kann. Weil sein Vater hat immer gewarnt, wenn du dich verletzt, dann kannst du nie Fußballprofi werden. Du endest irgendwo als Fitnesstrainer im Sportstudio, hat er ihm erzählt. Und ja, dass genau das Gegenteil eingetreten ist, dass er super reich ist, super erfolgreich und weltberühmt. Das würde er ihm so gerne zeigen und so gerne würde er, dass sein Vater merkt, er war falsch und Julian hat den richtigen Schritt gemacht. Und das bringt ihm zum Verzweifeln.
Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen, wie schmerzlich das für Julian Nagelsmann ist, dass sein Vater eben nie diese herausragende Karriere verfolgen konnte. Aber vielleicht wollen wir auch mal gucken, wie sich diese Karriere entwickelt hat, weil die ist ja wirklich herausragend. Wie waren denn dann die Anfänge in diesem Allgäu? Also wie hat sich das aufgebaut?
Ja, er hat beim FC Irsing Fußball gespielt. Dort spielt er heute manchmal auch noch Fußball. Also er hat noch einen Spielerpass des Bayerischen Fußballverbands und in der Altherrenmannschaft kann er auch noch mitkicken. Ab und zu läuft er dann noch vorbei. Also jetzt nicht mehr so viel, aber früher hat er das noch gemacht. Dann war er bei TSV 1860 München. Bei Augsburg war er auch. Dann hat er Thomas Tuchel kennengelernt, neben Jürgen Klopp, der bekannteste deutsche Trainer, der schon die Champions League gewonnen hat und auch den FC Bayern trainiert hat. Und Tuchel hat gemerkt, der Mensch ist genial. Also es gibt auf der Welt ja vielleicht 50 sehr gute Fußballtrainer und Julian Nagelsmann gehört wirklich zu den Top 10. Also da muss man eine bestimmte Denke haben. Und Tuchel hat gemerkt, Mann, der Typ ist wirklich Wahnsinn. Und dann hat er ihn gefördert und gefördert und ja, dann hat er seine große Chance bekommen bei Leipzig. Die waren ja im Aufbau und hatten wahnsinnig viel Geld ja auch durch das Sponsoring von Red Bull. Und da war er sehr erfolgreich. Dann wurde er dann zu Bayern abgeworben. Hat dann nicht so geklappt, weil da hat er sich in eine Sportreporterin verliebt, die ja auch über Bayern berichtet hat und das hat dann Hoeneß nicht so gefallen. Und da hat man dann als Vorwand genommen, dass er dann mit der Sportreporterin in den Skiurlaub gefahren ist, während so eine kleine Krise bei Bayern war, ihn zu feuern. Man hat es aber, sagen wir mal, zwei Wochen später oder ein paar Wochen später schon wieder bereut und jetzt hätte man ihn wahrscheinlich super gerne als Trainer noch weiter, aber ist er so, wie es ist. Und dann ist er Trainer der Nationalmannschaft geworden.
Ja, auf das Bayern aus wegen seiner neuen Liebe möchte ich gleich nochmal kommen. Aber du hast gerade auch gesagt, dafür brauchst du eine spezielle Denke. Und jetzt muss ich als Laie natürlich fragen, kannst du uns ein bisschen erklären, was so eine Denke ausmacht?
Ja, so eine Denke, es gibt sind zwei Sachen. Man muss das leben. Also Julian Nagelsmann sagt, dass er nachts aufwacht und Namen von Spielern ruft. Also er träumt sogar seine Spielzüge. Der moderne Fußball hat ja nichts mehr damit zu tun, was irgendwie Hoeneß und Beckenbauer gespielt haben. Die haben einfach schönen Fußball gespielt. Das ist ja heute Taktik. Vor allem muss man sehr viel Videos studieren und dann muss man verstehen, wie der andere Gegner spielt und dann muss man da klar sehen, dass da irgendwo eine Lücke aufgeht in 80% der Fälle, wenn der Gegner so spielt und da muss man reinstoßen oder wie auch immer. Also das Fußball hat wahnsinnig viel mit Taktik zu tun, wahnsinnig viel mit Analyse, wird auch schon KI jetzt eingesetzt, die Spieler werden überwacht, die tragen so Gurte, da wird jeder Weg verfolgt und dieses ganze System muss man verstehen, weil man hat die ganzen technischen Daten, aber man muss die technischen Daten dann in ein Spielsystem umsetzen. Ja, früher hat man ja gesagt, naja, das mache ich aus dem Bauch raus, aber das geht ja nicht. Und Julian Nagelsmann kann halt in seinem Kopf das alles verstehen und so ein ganzes Spiel durchgehen und sagen, der muss da, der muss da, der muss da. Und das sagt er den Spielern und zack, ist der Spieler da und das Tor ist gefallen. Also das können halt wenig Menschen, hat vielleicht auch so ein bisschen merkwürdige Züge.
Wie so ein Schachspieler vielleicht auch.
Ja, wie so ein, also viele sagen auch, er spielt Rasenschach. Also das ist so. Aber er ist einfach genial. Also jeder Mensch hat ja eine andere Begabung. Und er hat ja die Begabung und eine Begabung, sich weiterzuentwickeln. Also weil er halt so ein bisschen introvertiert ist, wird er sehr als arrogant angesehen. Und das hat er auch selber dann gesagt, kommt immer sehr arrogant rüber. Und dann hat er gesagt, wie mache ich das? Hat er sich einen Trainer genommen, also einen Coach. Und der hat dann mit Pferden zusammen ihm trainiert, wie man Vertrauen aufbaut, wie man empathisch wird. Und dann ist er auf eine Wiese gegangen, hat Pferde umarmt und hat mit denen sogenannte Bodenarbeit gemacht. Das bedeutet, dass das Pferd dann auch einem folgt und so weiter und so fort. Und ist bereit, für seine Karriere alles zu machen. Und auch über seinen Schatten zu springen und nicht zu sagen, hey, ich bin hier der geniale Fußballtrainer und ihr müsst machen, was ich will, sondern er versucht auch, Techniken zu erlernen, die Spieler mitzunehmen. Und ich glaube, das wird jetzt auch sein Erfolgsrezept bei der EM werden.
Also ich kann dazu auch nur sagen, mir würden mehrere Menschen einfallen, denen ich empfehlen würde, eine Fortbildung in Sympathie zu machen. Aber das ist vielleicht eine andere Folge wert. Was ich mich jetzt frage, wie war das denn mit den anderen Familienmitgliedern? Haben die verfolgt, wie sich seine Karriere entwickelt hat? Also stand er den anderen Familienmitgliedern nahe?
Ja, Julian Nagelsmann hat eine Schwester und einen Bruder. Der Bruder ist auch im Fußballbusiness tätig, allerdings im Amateurbereich. Zu seinem Bruder und seiner Schwester und seiner Mutter hat er ein sehr gutes Verhältnis. Also diese Familie ist sehr eng, ist auch oft zusammen. Und die haben seine Karriere verfolgt. Der Bruder sagt so ein bisschen, naja, er ist natürlich super stolz auf Julian Nagelsmann. Aber manchmal nervt das auch so ein bisschen, weil bei ihm klingeln zum Beispiel an der Tür wildfremde Menschen und fragen, ob sie irgendwie Karten für Fußballspieler haben können oder Autogramm von seinem Bruder haben können oder sowas. Dann sagt er so ein bisschen scherzhaft, aber grundsätzlich platzt er natürlich vor Stolz.
Ja, aber wir müssen jetzt auch noch mal kurz die Mutter erwähnen, denn die hat auch einen ganz lustigen Namen, wie ich finde.
Ja, die Mutter heißt Walburga und wird eigentlich nur Burgi genannt. Zu der hat er auch ein sehr enges Verhältnis. Er sagt, er habe nach dem Tod seines Vaters so ein bisschen, obwohl er das jüngste Kind ist, die Rolle des Familienhaupts übernommen. Er musste dann quasi mitentscheiden, ob man das Familienhaus verkaufen will, weil da zu viele schlimme Erinnerungen sind. Er musste das alles regeln. Und das hat ihn aber mit seiner Mutter auch wieder enger zusammengebracht. Und ja, das hat die Familie dann auch wieder zusammengeschweißt. Und jetzt bilden halt alle eine Wagenburg auch um die Mutter herum, weil die ja auch jeden Tag trauert.
Zu seiner familiären Bindung passt eigentlich auch, dass es ja erstmal mit seiner eigenen Familienplanung auch ganz rund lief, oder?
Ja, er hat seine Jugendliebe geheiratet. Er hat mit ihr zwei wirklich entzückende Kinder. Und ein Kind ist auch kurz vor seiner Trennung zur Welt gekommen. Und dann hat er sich völlig überraschend, hat er sich getrennt. Er hat beim FC Bayern eine Sportreporterin der Bild-Zeitung kennengelernt. Und hat dann aber auch, als er sich in sie verliebt hat, die Konsequenz gezogen. Also er ist da nicht so einer, der jetzt, wie viele andere Fußballtrainer, der dann jahrelang Affären hat oder sonst was, sondern er hat gesagt, hier mache ich einen Schnitt und seine Familie und seine kleinen Kinder verlassen, was ihm sehr schwer gefallen sein muss, weil er ist ein Familienmensch.
Die Ehe ist gescheitert. Er kam dann mit Lena Wurzenberger zusammen, der Bildreporterin. Das war ja dann auch der Grund, warum er sozusagen vom FC Bayern gegangen wurde. Gab es denn eigentlich auch noch andere Gründe, die damit reinspielten?
Ja, er war sportlich jetzt nicht so erfolgreich, aber wenn man die vergangene Saison mit Tuchel anschaut, dann war er super erfolgreich. Und einem Trainer muss man ja auch ein bisschen Zeit geben. Die sportlichen Gründe wurden vorgeschoben und halt, dass er während einer sportlichen Krise einfach an den Skiurlaub gefahren ist. Er hat aber gesagt, er hat sich das genehmigen lassen vom Vorstand. Also das war alles so ein bisschen, ja, die Gründe waren alle nur vorgeschoben, aber der Hauptgrund war, dass er die Kabine verloren hatte, weil die Spieler Angst hatten, dass er Interna an seine neue Freundin Lena weitergibt, die den dann wieder in der Bild-Zeitung schreibt. Ich habe immer alle Artikel von ihr durchgelesen, die sie während der Zeit geschrieben hat. Da war jetzt nichts Schlimmes drin. Also das war auch nur vorgeschoben. Ich glaube, das war mehr die Angst oder der Vertrauensverlust. Und außerdem macht man das halt auch nicht. Also natürlich kann sich jeder verlieben, mit dem er will, aber ich glaube, dass so in Fußballerkreisen wird gesagt, nee, das ist ein No-Go. Aber ich bin der Meinung, wenn da Gefühle sind, soll man sie doch ausleben.
Ja, also ich als Frau kann da nur zustimmen. Ich finde es auch wunderschön, wenn einfach die Liebe über den großen Berufstraum gestellt wird. Eine romantischere Geste gibt es ja eigentlich nicht. Und jetzt fragt man sich natürlich, hat sich das gelohnt? Erweist sich das jetzt auch noch als große Liebe? Sind die noch zusammen?
Ja, die beiden sind zusammen und Jürgen Lagensmann lässt sich ja gerade scheiden. Etwas schwierige Scheidung, weil seine Frau dann doch so ein bisschen angefressen ist von der ganzen Geschichte. Vor allem, dass er jetzt mit Lena auch so auftritt und sie jetzt auch so als die neue Frau Nagelsmann in der Presse erscheint. Aber die beiden werden heiraten, hundertprozentig, werden auch Kinder kriegen. Also in den nächsten 2-3 Jahren werden wir ganz viele Nachrichten aus dem Hause Nagelsmann bekommen. Und sie sind halt auf einer Wellenlänge. Also Jürgen Nagelsmann deckt den ganzen Tag von morgens bis abends. Er wacht auf, denkt an Fußball, geht zu Bett, denkt an Fußball und wenn er beim Mittagessen irgendein Bissen im Mund hat und eine Idee kommt, schreibt er die schnell auf und um die am nächsten Tag beim Training umzusetzen. Also ist eigentlich auch nicht gerade einfach, mit so einem Mann zusammen zu sein. Lena ist halt Sportreporterin, die liebt Fußball und die beiden reden halt den ganzen Tag Fußball und dann beide lieben auch Pferde, beide lieben Hunde. Also die haben so 3 Hobbys, die sie den ganzen Tag beschäftigen und das passt irgendwie. Und ja, die Jugendliebe war die Jugendliebe und jetzt ist halt ist so ein bisschen wie so ein, gibt es manche Politiker-Ehepaare oder Sportler-Ehepaare, die sich halt gefunden haben, weil sie dasselbe denken und fühlen und bei denen ist das genauso und deswegen glaube ich, haben die eine riesengroße Zukunft.
Du hast ja auch gerade schon gesagt, Julia Nagelsmann hat sich eben weiterentwickelt und dass es dann mit der Jugendliebe nicht mehr so passt, kann man sich ja vielleicht auch vorstellen. Und jetzt auch bezüglich Entwicklung, du hast ja gerade schon eingeschätzt, er war vielleicht damals noch nicht bereit für den FC Bayern. Ist das denn jetzt für die deutsche Fußballnationalmannschaft?
Ja, ich glaube, dass er es ist. Also es wird sich ja zeigen und da eine Prognose abzugeben, ist natürlich schwierig. Aber es ist eine sehr gute Mannschaft, die, wenn man jetzt das Trainingslager verfolgt hat, da war viel Spaß dabei. Er hat auch so Ideen. Da kamen dann so Beamte vom SEK und haben zusammen mit den Jungs trainiert und die hatten riesig Spaß. Und er ist da nicht so ganz verbissen. Er hat so einen Familientag eingeführt, wo dann auch die Kinder mitgekommen sind und die Frauen und alles. Also das läuft schon alles ganz rund, wenn man so sieht, wie er bei Besprechungen ist und wie er Scherze macht bei Pressekonferenzen und so. Also da glaube ich, da gibt es eine gute Chance. Die Mannschaft muss ja dann auch für den Trainer spielen. Natürlich wollen die auch alle selber Europameister werden, aber sie müssen auch für den Trainer spielen. Wenn sie es nicht tun, hat man gesehen, was bei Bayern passiert ist. Wenn sie gegen den Trainer spielen, ist die beste Mannschaft der Welt nicht gut. Aber ich glaube, die spielen für den Trainer, die sind heiß und ja, er ist bereit.
Also für mich klingt es so, als hätte er es jetzt gelernt, Herz und Verstand sozusagen zu vereinen und auch auf seine Mannschaft zu übertragen. Und das sind eigentlich ganz gute Voraussetzungen.
Ja, das sind sehr gute Voraussetzungen. Vor allem ist, die Zeiten haben sich ja auch geändert. Also wir sind nicht mehr bei Felix Magath, der irgendwie Strafläufe mit Medizinbällen angeordnet hat, sondern die Spieler sind ja auch junge Spieler, die haben eine völlig andere Lebenseinstellung. Die lassen sich nicht mehr so knechten und die wollen auch verstehen, welches System gespielt wird und nicht irgendwie losgeschickt werden wie so Soldaten in den Krieg. Das macht er halt. Also er hat sich auf die junge Spielergeneration eingestellt und wird deshalb erfolgreich sein.
Also wie ist deine Prognose jetzt schon mal für die Gruppenphase?
Ich hoffe natürlich, ja, Gruppenphase, denke ich mal, kommt man durch und so unter die Top 3 werden wir kommen. Die anderen Mannschaften sind jetzt ja auch stark, aber ich hoffe, dass wir bis zum Halbfinale, Finale durchkommen.
Und schon in die Top 3 zu kommen, darauf kann man ja stolz sein. Und es wäre natürlich Julian Nagelsmann sehr zu wünschen, dass sein Papa vielleicht doch irgendwo woanders mitbekommt, wie weit es sein Sohn geschafft hat.
Ja, das sagt er auch. Also er hat immer diesen Traum, dass Papa oben auf einer Wolke sitzt und sieht, was er geschafft hat. Und das ist sein großer Traum. Und ich glaube, dass der bei dieser EM in Erfüllung gehen wird und dass er das Gefühl haben wird, wenn er an der Seitenlinie steht und wir können immer darauf achten, ob irgendwann die Kamera auf ihn schwenkt und er so gleich nach oben schaut, dass er das Gefühl hat, dass sein Papa bei ihm ist.
Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall darauf achten, wohin Julian Nagelsmann guckt, ob sein Blick wirklich nur stur auf den Ball gerichtet ist oder auch vielleicht mal nach oben. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, natürlich auch ein bisschen für uns. Und damit möchte ich mich auch ganz herzlich für deine Einschätzungen und für die Geschichte bedanken, lieber Stefan.
Vielen Dank, es war schön hier zu sein.
Werbung.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Wir freuen uns mit einem Geburtstagskind der Woche. Prinzessin Madeleine, die Tochter von König Karl Gustav von Schweden, wurde am Montag 42 Jahre alt. Passend zu ihrem neuen Lebensjahr steht ihr nun auch eine riesige Veränderung bevor. Von ihrer Wahlheimat Florida zieht sie mit ihrer Familie zurück nach Schweden. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie die Chancen auf einen glücklichen Neuanfang stehen. Madeleine von Schweden hatte am 10. Juni Geburtstag und ist damit von Sternzeichen Zwillinge. Und wenn sich eines über Zwillinge sagen lässt, dann, dass in ihrer Brust zwei Herzen schlagen. Die Entscheidung zwischen Stockholm und Florida dürfte der schwedischen Prinzessin daher alles andere als leicht gefallen sein. Denn während sich in Schweden zwar ihre Eltern und Geschwister auf sie freuen, sind mit diesem Ort auch schlimme Erinnerungen verbunden. Hier war es, dass ihr erster Verlobter, der Jurist Jonas Bergström, sie für alle sichtbar 2010 betrog und damit demütigte. Im Gegensatz dazu fand sie in den USA ihre große Liebe, Unternehmer Chris O'Neill. Nach der Traumhochzeit 2013 zog sie mit ihm dann eben nach Florida und gründete eine Familie. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder, Prinzessin Leonor 10, Prinz Nicolas 9 und Prinzessin Adrienne 6. Wird Madeleine in Schweden also je wieder ihr Glück finden können? Die Planeten geben jedenfalls ihr Bestes, um Madeleine dabei zu unterstützen. Denn ab Mitte des Jahres erwarten Zwillinge vom Kosmos eine Belohnung. Jupiter zieht seit dem 26. Mai durch ihr Zeichen und hält jede Menge Spannendes für sie bereit. Der Planet der Expansion fungiert wie ein Vergrößerungsglas für ihre zahlreichen Talente, sodass Zwillinge mehr denn je aus sich und ihrem Leben machen können. Es kann also kein Zufall sein, dass sie in ihrem wichtigsten Projekt mit ihrem Umzug einen gewaltigen Schritt nach vorne macht. Madeleine ist nämlich auf dem besten Weg, die World Childhood Foundation zu übernehmen. Dabei handelt es sich um die von Mutter Königin Silvia gegründete Stiftung, die sich weltweit für das Wohl und die Rechte von Kindern einsetzt. Vizepräsidentin ist Madeleine hier schon. Mit dem Umzug in das Land des Hauptsitzes der Stiftung und mit Jupiters Unterstützung wird sie aber womöglich schon früher als gedacht an der Spitze der World Childhood Foundation stehen. Einen kosmischen Tipp haben wir aber natürlich auch für Madeleine. Im Juni öffnet sich ein Zeitfenster für die wahre Liebe. Auch bereits gebundene Zwillinge erleben daher genussvolle, verspielte und liebevolle Zeiten miteinander. Diese Zeit daher unbedingt genießen und bewusst erleben. Die Nähe des Palastes sollte nicht zum Zwang führen, gleich jede offizielle Einladung annehmen zu müssen. Denn nur wenn es gelingt, das amerikanische Herz voller Familienglück auch in Schweden schlagen zu lassen, kann sich Madeleine als Zwillinge wirklich vollkommen fühlen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben, entweder via Instagram per Direktnachricht an bunte-magazin oder eine E-Mail an buntemenschen@burda.com. Und damit freuen wir uns auf nächste Woche. Tschüss! Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Es wird ein bisschen spicy und nur was für HörerInnen über 18. Bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex, quatschen Leo und Josi nicht nur wöchentlich über ihr eigenes Liebesleben. Mit ihren Folgen rund ums Thema Liebe und Partnerschaft wollen sie auch das Sexleben ihrer HörerInnen auf ein ganz neues Level bringen. Egal, ob eine liebevoll recherchierte Folge mit spannenden Gästen oder in einem heißen Quickie, indem die beiden HörerInnen Fragen beantworten. Hört unbedingt mal rein. Oh Baby findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.